den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Thomas Mann liest aus dem Zauberberg, heißt eine der beliebtesten Folgen von Auf den Tag genau, und sie stammt bereits aus dem Februar des Jahres 2021. 100 Jahre zuvor hatte der spätere Literaturnobelpreisträger tatsächlich an einem Berliner Gymnasium Auszüge aus seinem, neben den Buddenbrooks, wohl berühmtesten Roman präsentiert und dabei auch neugierige Vertreter der Berliner Presse angezogen. Zur Veröffentlichung kam der Zauberberg indes erst beinahe 4 Jahre später, im November 1924, und mit den Rezensionen zog es sich dann, zum Teil möglicherweise der Länge des Werkes geschuldet, nochmal ein paar Monate hin. Im Hamburger Anzeiger vom 9. Februar 1925 bekennt Kritikus Erich Lüth relativ freimütig, sich durch die dickleibigen 1200 Seiten eher durchgequält zu haben. Zu einer Hymne auf Thomas Manns großes neues Opus gerät seine Rezension denn auch nicht. Wieso, weiß Frank Riede.
Der Zauberberg. Der neue große Roman Thomas Manns. S. Fischer Verlag Berlin. Von Erich Lüth. Der Zauberberg ist die Geschichte des lungenkranken Hamburger Patriziersohnes Hans Castorp. Thomas Mann hat den 1200 Seiten dieses Buches fast 10 Jahre seines Lebens geopfert, so dass man die beiden dickleibigen Bände dieser sonderbaren Lebensgeschichte mit einer gewissen Scheu in die Hand nimmt, die umso größer ist, da über den Meinungen, die hier diskutiert werden, die Resignation eines überfeinerten Gehirns schwebt. Es geschieht in diesem langwierigen Roman nahezu nichts. Es geschieht jedenfalls nichts, das in körperlicher Gestalt oder mit Kräften, die von Elementen urhaft gespeist werden, vor uns hintritt. Hans Castorp ist von Geburt ein schwächlicher Mensch, ein Mensch, der immer darauf gefasst sein muss, dass körperliche Unzulänglichkeit bei ihm die festere Gestalt einer dauernden Krankheit annehmen könnte. Diese Krankheit überfällt ihn, als er einen lungenkranken Vetter in Davos besucht. Die Höhen von Davos spielen die Rolle des verwunschenen Berges. 3 Wochen Erholungsurlaub hatte sich Hans Castorp zudiktiert, 7 Jahre wurden daraus, in denen der Vetter seinem Leiden erliegt und in denen ihn, Hans Castorp, eine eigenartige, fremdrassige Frau ein einziges Mal auf die Lippen küsst. Das ist für unsere Begriffe etwas wenig, vor allem auch, wenn wir die von Thomas Mann in faszinierender Minutiosität dargestellte eifrige Erotik so mancher anderer Davoser Patienten verfolgen. Thomas Mann hat die Geringfügigkeit des äußeren Geschehens gewollt. Er wollte keinen Roman der äußerlich bewegten Ereignisse, er wollte darüber hinaus und steigerte seine Seelenbetrachtung zu einem kühnen Experiment. Hans Castorp ist der deutsche Mensch, der ohne besondere Genialität, aber dennoch mit einigen braven Fähigkeiten, einer guten Familie und einer guten Erziehung versehen, in ein Schicksal gestürzt wird, das ihn Jahr für Jahr zwischen Leben und Tod schweben lässt. Allerdings tritt der Tod nicht etwa als ein wilder Tänzer oder gar als rüpelhafter oder tierisch grausamer Bursche auf. Der Tod, der in der staubfreien Luft des Lungenkurortes Davos seine Opfer findet, die still und ohne Aufhebens nachts im Schlitten zutage gebracht werden, erscheint als ein ewiger Gedanke, als ein leiser innerer Zwang zur Säuberung der Seele und des Herzens, als eine zunächst verwunderliche, später aber wohlige und beruhigende Anregung, sich über das Leben und seine geistigen Erscheinungen Rechenschaft abzulegen. Hans Castorp rechnet 7 Jahre mit dem Leben ab. Er tut es so gründlich, dass allgemach die Zeit verrinnt, ohne dass ihm noch ein Maß für Tag und Stunde verbleibt. Körper und Seele durchschweben das Dasein. Ein exaktes und beruhigendes Regelmaß der Lebenshaltung steigert die Schmerzlosigkeit dieses Daseins und hebt seine Ruhe, da die schweren, niederziehenden Stoffe des Lebens in der großen Welt hier oben fortfallen. Das ist das Leben im Zauberberg, das mannigfache Typen erzeugt und dennoch alle in eine verwunschene Gemeinsamkeit bringt. Es ist nicht leicht, dieses Buch zu lesen. Wer es schafft, ist schon ein kleiner Held. Alles, was Thomas Mann auf diesen unglaublich mühsam zusammengetragenen Blättern sagt, hat Gewicht und Form. Es ist die Auseinandersetzung eines ätzend scharfen Geistes mit der Geistigkeit unserer Zeit. Aber es ist mehr aus den straff gezügelten Nöten eines empfindsamen Ästheten gesehen, als aus den Schöpfungstrieben eines Dichters. Die romanhafte Form ist nur eine populäre Geste, die eine Fülle abstrakter, wenn auch psychologisch glanzvoll an die Materie geketteter Spekulationen beschönigt. Der Denker Mann zeigt sich hier als einer der modernsten insofern, als er in die Begründung der Seelenwandlung, die in dem Lungenkranken Hans Castorp vor sich geht, alle Ergebnisse modernster Wissenschaft und Geistesgymnastik einbezieht. Man wird in diesem Buch über den Stand der Lungenheilkunde ebenso gut unterrichtet wie über moderne Wunderdoktorei. Man erfährt exakte Tatsachen über die Verwesung und über das Kino, über den Humanismus und die Jesuiten. Sämtliche Philosophen der alten und der neuen Welt stehen auf und sagen ihr Sprüchlein her. Hans Castorp ringt mit ihnen, aber er tut es in Maßen und gewöhnt sich langsam an sie. Überhaupt geschieht alles formvollendet, alles geschieht appetitlich, und wenn eine Grobheit gesagt wird, dann beweist sich an ihr nur die Überlegenheit der gesellschaftlichen Reserve. Dennoch bleibt nichts unkritisiert, nichts unzersetzt, aber zu einer göttlichen Komödie langt es nicht. Als der Weltkrieg ausbricht, stürmt Hans Castorp über das Schlachtfeld, doch er weiß nicht wohin, er weiß nicht, was ihn treibt und wer sein Feind ist, und ob es überhaupt Feinde gibt. Und schlägt der Leser das Buch zu, so weiß er nicht, ob Hans Castorp im Blutsturz erstickt, ob er ein Held wird, ob ihn eine Granate zerreißt. Hans Castorp hat den Zauberberg verlassen und ist im Leben wiedergewonnen, aber ob dieses neue Leben, diese neue fragwürdige Gesundheit in seinen Augen einen höheren Sinn bekam, erfährt man nicht. Ja, man glaubt es auch nicht, weil Thomas Mann nicht der Mann positiver Energien ist. Und wie steht es mit dem Leben überhaupt? Trüge der Selbstmord nicht die Makel unwürdiger Voreiligkeit, so wäre es wohl doch das Vernünftigste, sich umzubringen, bevor man in einem mehr oder minder jämmerlichen Kampf röchelnd erliegt. Nach der Lektüre Thomas Manns zwängen sich uns diese fatalen Erwägungen auf. Protestieren wir gegen sie, dann schließt sich an diesen Protest auch ein Protest gegen den Verfasser dieses Buches. Wir wissen es ja, der Philosoph vermag alles zu beweisen, für und wider, aber darauf allein kommt es im Leben so gut wie gar nicht an. Thomas Mann weiß alles, und wir meinen lediglich das zu wissen, dass des Lebens letzter Grund Geheimnis ist, aus dem heraus die Kräfte steigen, die sich im positiven Menschen in ewiger Wiederholung schöpferisch entladen. Was man bei der Lektüre des Zauberberges am schmerzlichsten vermisst, ist eben jenes hohe Zeichen begnadeten und deshalb auch erlösenden Schöpfertums. Thomas Mann baut nicht auf. Er erklärt das Leben, er beweist das Leben gegen das Leben. Wohl wäre es künstlerisch möglich gewesen, negative Erscheinungen darzustellen, aber da dieses Buch mehr ist als eine Darstellung des Lebens, da es zum Bekenntnis wird, bleibt es in der Resignation, zu Deutsch im Zivilisationskater, stecken. Wohin wir nicht folgen können, da für uns im Geheimnis des Lebens immer noch eine fruchtbare Zukunft zu liegen scheint.
Eine unserer erfolgreichsten Folgen ist Thomas Mann liest den Zauberberg. Sie wird unglaublich viel geklickt, wahrscheinlich weil die Hörerinnen erwarten, Thomas Manns Stimme zu hören. Tatsächlich ist es nur ein Bericht über eine Lesung, die Thomas Mann in Berlin abgehalten hat. Daher zur Wiedergutmachung hier etwas Thomas Mann himself.
Als das Jahrhundert so alt war, wie ich damals, und ich so alt, wie das Jahrhundert nun ist, nämlich 50, im Jahre 1925 also, erschien der Zauberberg. Ein Buch, geschrieben unter wie anderen Umständen als das Werk meiner Jugend.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.